Also die Menschen glauben oft, das ist halt mein Charakter. In Wahrheit ist es halt Prägung. Sie denken halt, das ist mein Charakter. Ich bin halt so, ich bin zu allen nett. Ich sag zu allem ja. Ich will halt allen gefallen. Also der Clou ist, es zu erkennen, weil dann wirst du nicht 100-mal die Erwartungen anderer erfüllen und nicht dabei wütend werden und dir überlegen, was anders zu machen und auch mal deine zu erfüllen. Die Welt geht nicht unter. Ich verliere die Menschen nicht deshalb, weil ich Grenzen setze. Und ganz ehrlich, die Menschen, die du verlierst, weil du Grenzen setzt, das sind halt auch die Menschen, die von dir profitiert haben, weil du keine gesetzt hast. Also das war eh eine sehr, sehr einseitige Beziehung. Und tatsächlich sind das in der Realität sehr wenige Menschen.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gen & Talk begrüßen zu dürfen. Mein heutiger Gast ist Melanie Pigniter. Sie ist diplomierte Mental- und Kommunikationstrainerin, Podcasterin, Autorin und erreicht mit ihrer Arbeit eine riesige Community, die sich für Persönlichkeitsentwicklung, emotionale Heilung und mentale Gesundheit interessiert. In ihrem aktuellen Buch Wiedersehen mit mir selbst zwischen Pizza und Aperol erzählt sie die Geschichte einer Frau, die nach einer persönlichen Krise alles hinter sich lässt und in einem alten VW-Bus durch Italien reist, auf der Suche nach sich selbst. Ich wollte von Melanie wissen, warum wir uns so oft im Alltag selbst verlieren, was wir über Grenzen, Erwartungen und Prägungen lernen müssen und wie wir es schaffen, uns selbst wieder näher zu kommen. Außerdem haben wir über den Einfluss unserer Kindheit gesprochen, über das innere Kind, über Anerkennung und darüber, warum es manchmal Mut braucht, um endlich authentisch zu sein. Wenn dir diese Episode von Gen & Talk gefällt, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlasse uns eine gute Bewertung. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
Zwei Menschen, eiskalte Drinks und eine Menge Zeit für ein persönliches Bargespräch. Herzlich willkommen an unserem Bartresen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gin and Talk. Mach es dir gemütlich, lehn dich zurück und tauche ein in die verrucht düstere Atmosphäre unserer Studiobar.
Liebe Melanie, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier treffen können, um über dein Buch zu sprechen, um über die Suche nach uns selbst zu sprechen, warum wir uns selbst manchmal immer wieder verlieren und warum so ein Wiedersehen mit dir selbst zwischen Pizza und Aperol manchmal doch ganz gut sein kann. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
Du hast mit deinem Buch ja jetzt schon seit vielen Wochen wirklich großen Erfolg und du hast darin einen Stil gewählt, wo du gesagt hast, du machst ein Roman, eine Erzählung, du erzählst die Geschichte von Eva, deiner Protagonistin, wie sie auf einen Roadtrip durch Italien geht mit einem alten VW-Bus und gerade ihren Job verloren, hat eine Trennung hinter sich und fährt einfach los und findet sich auf dem Weg selbst, lernt aber dabei auch gleichzeitig, dass sie sich irgendwie auch ein Stück weit verloren hat. Aber du hast im Stil diesen Mix gewählt zwischen der Erzählung und irgendwo ganz viel Sachcontent, zwischen Roman und Selbsthilfe irgendwie. Wie kam es denn dazu?
Ja, tatsächlich, die Entstehungsgeschichte ist nicht so romantisch wie das Buch vielleicht dann, weil diese Bücher, also erzählende Sachbücher, Mischung aus Roman und Ratgeber, die gibt es schon länger. Und mein Verlag und ich haben den Markt ein bisschen beobachtet und gesehen, dass diese Bücher wohl sehr, sehr gerne gelesen werden. Ich hatte davor ja schon, muss ich nachzählen, 6 Ratgeber geschrieben. Und dann hat mich der Verlag gefragt, ob ich mal was Neues ausprobieren wollte. Also meine erste Antwort war gleich mal, nein, definitiv nicht, weil einfach Ratgeber konnte ich schreiben, also man kann sich das so vorstellen, ich schreibe so einen Ratgeber so in 4,5 Wochen circa runter und dann haben sich die auch noch gut verkauft. Ich war erfolgreich damit, also habe ich gleich mal Nein gesagt, warum soll ich denn jetzt was Neues ausprobieren? Nee, auf keinen Fall. Das war aber eher so die rationelle Seite und dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen und dann hatte ich tatsächlich so ähnlich wie einen Traum, ich weiß tatsächlich nicht, ob es ein Traum war oder ob ich einfach mit dem Gedanken aufgewacht bin, dachte ich mir dann, Ja, aber eigentlich, so dieses 12-jährige Mädchen, das ich mal war, ich habe mit 12 Jahren meinen ersten PC bekommen und habe da angefangen zu schreiben, Geschichten, ganz Geschichten, die du heute nicht mehr lesen kannst, weil du dich fast übergeben musst vor lauter Kitsch, aber halt Liebesgeschichten. Und da habe ich immer davon geträumt, mal so einen Liebesroman zu schreiben, wenn ich halt erwachsen bin. Ja, und das kam mir wieder und dann dachte ich mir einfach, okay, ich mach's einfach für mein 12-jähriges Ich und dann schauen wir, was daraus wird.
Ich habe vergangene Woche angefangen, dein Buch erstmal zu hören, tatsächlich als Hörbuch, und bin hier so nach Feierabend losgegangen aus dem Büro und 2 Stunden quer durchs Viertel gelaufen. Und ich glaube, so der erste Gedanke, der bei mir hängen geblieben ist, ist, dass wir alle uns so schnell durch diese Welt bewegen, durch diese Zeit bewegen. Jeder hat seine Termine jeden Tag, läuft ins Büro, hat 1000 Aufgaben, macht dies, macht das, macht jenes. Und das, was Eva da ja macht, vielleicht auch unbewusst erstmal, ist, dass sie quasi im übertragenen Sinne nicht von dem alten VW-Bus Bertha, aber generell in ihrem Leben erstmal die Handbremse zieht und die Bremse voll durchdrückt und sagt so, Moment mal, wo bin ich eigentlich und wer bin ich eigentlich und was mache ich hier eigentlich? Warum ist das eigentlich was wir immer erst dann machen, wenn wir in so eine persönliche Krise kommen? Es wäre doch eigentlich viel sinnvoller, wenn wir uns öfter mal die Frage stellen und reflektieren, ob wir da, wo wir sind, das, was wir machen, gerade so das Richtige ist oder ob wir da vielleicht mal uns irgendwo auf dem Weg selbst verloren haben.
Ja, voll. Tatsächlich ist das ja auch das, was ich so im Alltäglichen mache, auf meinen Social-Media-Kanälen, mit meinen Blogs, Podcasts, zu versuchen, die Menschen zu inspirieren, sich mit gewissen Dingen auseinanderzusetzen, die einfach im Alltag verloren gehen. Auf der anderen Seite aber auch zu verstehen und mitzugeben, dass das völlig normal ist. Also so ein Alltag hat so viele Anforderungen. Jede eigene Lebensphase hat so viele Anforderungen. Wir steigen den Beruf ein, dann geht es erstmal um Karriere oder vorher noch um das Studium, das abzuschließen ist. Und dann findet man einen Partner, dann geht es vielleicht irgendwann um die Kinder. Also es gibt ständig, also egal wie dein Leben aussieht, ob mit Partner, ohne Partner, Kinder, mit Kinder oder so, du bist eben in diesem Hamsterrad drinnen, wo du tagtäglich so viele Anforderungen hast. Und im Buch habe ich tatsächlich versucht, auch das als große Metapher aufzugreifen. Also bevor ich mit diesem Buch begonnen habe, habe ich mir überlegt, was ist denn der Kern oder die Kernaussage dessen, was Eva da erlebt. Und das ist natürlich etwas, was wir alle erleben. Wir kommen auf diese Welt und als Kinder spüren wir das vielleicht noch weniger, diese Erwartungen an uns, wie man was machen soll, seien es jetzt gesellschaftliche Erwartungen, Erwartungen von den Eltern oder einfach nur dann auch den Drang dazu zu gehören, sich anzupassen an Freunde im Job und so weiter. Und man kann sich das so vorstellen, ich spreche da gerne in Bildern, dass es unseren wahren Kern gibt, der ist hier so, und dann gibt es eben diese Schichten. Zuerst mal die Erwartungen der Eltern, wie die uns haben wollten, dann kommen die Freunde dazu, die Erwartungen, wie wir da dazu passen, die Erwartungen deines Arbeitgebers oder deiner Kunden, die Erwartungen der Gesellschaft und so weiter. Es geht immer so weiter. Man könnte auch sprechen von Glaubenssätzen. Ich finde das Wort ein bisschen zu sehr ausgelutscht mittlerweile. Aber da hat man eben so eine Schicht an ganz, ganz vielen Erwartungen von anderen. Und die liegen da drüber, ohne dass du es merkst. Und eigentlich bist du da unten versteckt. Und die Idee des Buches, die Grundidee ist, diese Erwartungen alle aufzubrechen. Und wenn du die alle aufgebrochen hast, dann hast du eben ein Wiedersehen mit dir selbst, weil du dann endlich dich selbst auch wieder sehen kannst und das, was du dir von Leben wünschst und erwartest. Aber es ist an dieser Stelle halt auch ganz, ganz wichtig zu sagen, dass es normal ist. Ich glaube, jedes Leben verläuft so. Ich glaube nicht, dass man es von Anfang an so machen kann, dass man sich gar nicht selbst verliert. Da müsste man wahrscheinlich auf einer Welt leben, wo es keine anderen Menschen gibt, kein soziales Umfeld, keine Gesellschaft und so weiter.
Wo ist denn da der richtige Mittelweg zwischen, ich gebe mich irgendwann selber auf, weil ich ständig allen möglichen Leuten auch gefallen möchte, weil ich die Erwartungen erfüllen möchte, die vielleicht auch manchmal viel zu hoch sind, und aber ich nehme irgendwie auch das Beste mit, um mich weiterzuentwickeln. weil nicht jeder Einfluss von außen ist ja erstmal negativ. Es gibt ja auch Dinge, die mich ergänzen, die mich weiterbringen, die mich fordern, die mich weiterentwickeln. Wie finde ich denn da die richtige Balance?
Die richtige Balance ist natürlich bei jedem ein bisschen anders. Aber ich denke, der Shift ist der, dass du es erkennst. Also du findest die richtige Balance erst dann, wenn du es erkennst. Wenn du gerade erkennst, okay, jetzt stelle ich gerade die Erwartungen oder die Bedürfnisse meiner Tochter an erster Stelle, weil die ist 3 Jahre alt und die will jetzt was essen, obwohl ich lesen möchte. Und stelle meine zurück, jetzt in einem überspitzt einfachen Beispiel dargestellt. Also immer dann, wenn du es erkennst, mein Partner oder mein Vorgesetzter erwarten das, obwohl ich eigentlich das möchte, dann glaube ich, allein dadurch, dass du es erkennst, dass du die richtigere Entscheidung treffen kannst, weil dann würdest du merken, dass du dich den ganzen Tag, wenn du es tust, selbst übergehst. Also wenn du so jemand bist, klassischer People-Pleaser, der es eben allen recht macht und du würdest jedes Mal wahrnehmen, wenn du etwas nur machst, weil ein anderer das will oder weil du denkst, dass du den anderen damit gefällst, also keine Ahnung, dich fragt jemand im Stiegenhaus, kannst du heute meinen Stiegenhaus-Putzdienst übernehmen? Und du sagst, ja klar, kein Problem, mache ich. Und wenn du jetzt registrieren würdest, okay, eigentlich wollte ich gerade was ganz anderes tun, mich entspannen, was auch immer, jetzt sage ich aber ja, obwohl ich nein sagen möchte, dann wäre das so wie ein Punkt, der dir aufpoppt. Wenn das jetzt weitergeht und du sitzt am Abend mit deinem Mann beim Fernsehprogramm und du möchtest eigentlich, keine Ahnung, was schauen, Germany's Next Topmodel oder wie das heißt, und dein Mann will irgendwie einen Thriller schauen und du sagst, nee, ist schon in Ordnung, schauen wir das, was du willst, dann merkst du es wieder ein Punkt. Und wenn das den ganzen Tag so gehen würde und du würdest es merken, dann würdest du am Ende des Tages extrem wütend sein und dann würdest du ganz laut sagen, und jetzt reicht's mir, jetzt bin ich dran. Also das Thema ist, die Leute merken es nicht mal und deswegen kann man auch keine ausgewogene Mitte finden, weil ich glaube, dass ich, also die Menschen glauben oft, das ist halt mein Charakter. In Wahrheit ist es halt Prägung. Sie denken halt, das ist mein Charakter, ich bin halt so, ich bin zu allen nett, ich sag zu allen ja, ich will halt allen gefallen. Also der Clou ist, es zu erkennen, weil dann wirst du nicht 100-mal die Erwartungen anderer erfüllen und nicht dabei wütend werden und dir überlegen, was anders zu machen und auch mal deine zu erfüllen.
Die Angst, die dahinter steckt, ist ja so ein bisschen dieser Liebesentzug, dieses, die mögen mich dann nicht mehr, wenn ich das jetzt nicht mache, oder dann verliere ich vielleicht die Freundschaft oder also alles, was da so dranhängt.
Ja.
Wie kann ich denn mit diesen Ängsten richtig umgehen? Also hast du da einen Tipp, wie ich das irgendwie abschalten kann, damit ich mich dann auch mal traue, Grenzen zu setzen und nicht nur immer Ja zu sagen?
Ja, also diesen einen schnellen Tipp gibt es tatsächlich nicht, weil das sehr, sehr tiefe Prägungen in unserem Unterbewusstsein sind. Sie sind sogar so tief, wie ich vorher erwähnt habe, dass die meisten Menschen, die so sind, die es gerne anderen recht machen, die nie Nein sagen, die immer lieb sind, dass die tatsächlich denken, ich bin so auf die Welt gekommen, das ist mein Charakter. Ich kann gar nicht anders. Und das ist der erste Schritt, es mal dir einzugestehen, dass das nicht dein Charakter ist, sondern dass du es tust aus Angst vor Verlust, aus Angst, weniger gemocht oder abgelehnt zu werden. Also das ist mal so ein ganz wichtiger Punkt, weil die meisten Leute glauben einfach, sie sind halt so. Und dann kann es natürlich auch zielführend sein, dich einfach mal zu fragen, was stecken denn da für Ängste dahinter? Man könnte da auch ein bisschen in die Tiefe gehen, weil es hat ganz oft etwas mit der Kindheit zu tun. Also wenn ich als Kind was erlebt habe, wo ich es meiner Mama, meiner Tante, wie auch immer mal nicht recht gemacht habe und dann wurde ich zum Beispiel bestraft mit der wahrscheinlich schlimmsten Strafe oder fast schlimmsten Strafe für ein Kind, nämlich mit Schweigen, mit absolutem Liebesentzug, tagelanges Schweigen, dann hat sich das in mir so tief eingeprägt, weil das absolute Liebesentzug ist. Wenn ich jetzt irgendwie 4 Jahre alt bin und keine Liebe bekomme und keine Aufmerksamkeit, dann fühlt sich das fast ein bisschen an wie Sterben. Das ist nicht mehr so wie heute, dass wir uns nur ärgern und irgendwie damit umgehen können. Nein, als Kind brauchen wir diese Liebe und diese Zuneigung so dringend, dass sich das ein bisschen so anfühlt, als könnte man es nicht überleben. Und diese Angst hat sich so tief eingeprägt, weil es damals eben so schlimm war. Jetzt können wir ein bisschen ins Rationale gehen und uns bewusst machen, aber das ist es heute ja gar nicht. Ne? Also was ist denn jetzt, wenn dieser Freund da mich kurz mal blöd findet oder 3 Wochen nicht anruft? Ne? Also daran werde ich nicht sterben. Und tatsächlich würde ich das so radikal auch zu mir selbst sagen. Das ist nichts, woran ich sterben kann, um eben diese alte Angst da auch anzusprechen. Also ich kann das jetzt überleben. Und dann gehört dazu ja schon sehr viel Überzeugungsarbeit, sage ich mal. Also diese Überzeugung, ich bin nur dann liebenswert und wertvoll für andere, wenn ich es allen recht mache, die muss mal weg. Und das heißt, wir müssen mal die überschreiben. Das kann man jetzt mit mentalen Tools machen, aber auch mit Erfahrung. Also es ist auch einfach der Weg der neuen Erfahrungen möglich. Man muss ein bisschen mutig sein. Und der ist ganz einfach, nämlich ich beginne einfach mal Grenzen zu setzen, vielleicht mal kleine und sanfte und sehe dann, die Welt geht nicht unter. Also vielleicht sehe ich sogar, okay, der ist gar nicht wirklich böse oder er ist nur mal 2 Minuten verständnislos und bemerke dadurch, die Welt geht nicht unter. Ich verliere die Menschen nicht deshalb, weil ich Grenzen setze. Und ganz ehrlich, die Menschen, die du verlierst, weil du Grenzen setzt, das sind halt auch die Menschen, die von dir profitiert haben, weil du keine gesetzt hast. Also das war eh eine sehr, sehr einseitige Beziehung. Und tatsächlich sind das in der Realität sehr wenige Menschen. Und es ist auch so, man tut sich selbst einen Gefallen, damit Grenzen zu setzen, weil das menschliche Gehirn, die menschliche Psychologie ist in vielen Bereichen sehr, sehr einfach und uneinfältig, sage ich mal. Wenn jemand immer Ja sagt, ja, also wir kennen alle diese Menschen, die immer gleich Ja sagen, die immer gleich helfen, dann beginnen wir diese Menschen gar nicht mehr so wertzuschätzen. Also wenn sich dieser Freund, der eh immer Zeit hat und der sich eh immer mit dir trifft, wenn der sich treffen will und dann kommt etwas anderes dazu, vielleicht eine interessantere Person, die sich nur einmal im Jahr meldet und die möchte jetzt ein Treffen, dann werde ich genau dem Freund, der immer Ja sagt, absagen. Das heißt, ich beginne die Menschen, die immer Ja sagen, weniger wertzuschätzen. Und dafür muss ich kein schlechter Mensch sein, sondern das ist ganz einfache menschliche Psychologie. Wenn jemand immer Ja sagt, dann ist der Preis relativ niedrig. Und deswegen ist dieser Mensch für mich nicht so wertvoll. Wenn jemand sich rar macht, wenn jemand selten Ja sagt, dann erscheint er uns Menschen einfach als wertvoller. Also man muss dafür kein schlechter Mensch sein. Das ist einfach etwas Grundpsychologisches, was in uns passiert. Das heißt, man tut sich einen riesengroßen Gefallen damit, Grenzen setzen zu lernen. Man lernt dadurch auch oder man lehrt dadurch auch andere, dass sie einen mehr schätzen.
Weil du gerade das innere Kind schon angesprochen hast. Liebe ist ja das eine, was man da so sucht. Das andere ist ja auch so ein Stück weit die Anerkennung für das, was man gemacht hat. Also ich habe mich ja in meinem Leben auch viel mit dysfunktionalen Familien beschäftigt und mit Kindern und Jugendlichen, die aus diesen Familien kommen und später dann im Erwachsenenalter die ganze Zeit versuchen, immer mehr zu leisten und noch mehr zu leisten und noch mehr zu tun, weil sie eben in der Kindheit auch nie die Anerkennung für das bekommen haben, was sie eigentlich gemacht haben. Und man dann natürlich immer versucht, mehr zu machen, damit dann doch vielleicht irgendwann mal diese Anerkennung kommt. Auch so ein Teufelskreis, der wahnsinnig schwer zu stoppen ist, wenn man den nicht einmal vernünftig aufarbeitet und reflektiert, oder?
Total. Ich schmunzle deswegen so. Ich habe dir ja vorhin erzählt, dass ich jetzt mein nächstes Buchmanuskript abgegeben habe, Wiedersehen mit mir selbst, Teil 2. Und da ist tatsächlich genau das Sachthema, nämlich dieser Leistungsdrang. Und du hast völlig recht, also der Leistungsdrang entsteht aus 2 Gründen. Also entweder, weil nie gesehen wurde, was ich gemacht habe, oder ich wurde halt nie als Mensch gesehen und ich habe nur dann als Kind ein bisschen Aufmerksamkeit und ein bisschen Ja und Kopfnicken bekommen, wenn ich was ganz extrem toll gemacht habe, wenn ich die 1 geschrieben habe, wenn ich die Erste im Sport war oder Sonstiges. Ja, genau, und das schleppen wir mit und ich kann da auch gestehen, ich gehöre auch zu denjenigen, die diesen Leistungsdrang mitschleppen. Oder war lange Zeit die genau diesen Glaubenssatz oder diese kindliche Prägung mitgeschleppt haben. Und das bestimmt natürlich unser ganzes Leben. Ja, also wir Laufen dieser Anerkennung her, die wir scheinbar als Kind nicht bekommen haben. Und Anerkennung ist auch nichts anderes als eine Form der Zuneigung, der Liebe, ist ja auch eine Liebessprache. Das heißt, es geht eh wieder um die Liebe. Wir haben sie damals zu wenig bekommen und jetzt suchen wir uns im Heute einen Weg, oder nicht im Heute, also sagen wir so, wir haben uns als Kind begonnen, einen Weg zu suchen. Also wir haben irgendwo zu wenig Liebe, zu wenig Lob, zu wenig Anerkennung, zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Und je nachdem, was sich als bester Weg herausgestellt hat damals, das kann zum Beispiel sein, dich komplett zurückziehen, unsichtbar machen oder irgendwas leisten, dich besonders nützlich machen, irgendwas Herausragendes zu tun oder es allen recht machen, immer Ja sagen. Also da gibt es ganz verschiedene Strategien, die man wählt, um eben dann irgendwie doch in dieser Familie, in dieser Konstellation, in der man ist, klarzukommen und irgendwie doch ein bisschen hier und da Liebe oder Aufmerksamkeit zu erreichen. Und dieses Muster, sei das nun es allen recht machen oder immer etwas leisten, das übernehmen wir einfach. Das übernehmen wir, hab's auch schon erwähnt, wir denken irgendwann, das ist unser Charakter. Ich bin halt ehrgeizig. Ich mache halt immer viel. Aber wenn wir genauer hinschauen und das mal wirklich uns in der Tiefe anschauen, dann ist fast immer ein verletztes inneres Kind dahinter. Und wenn ich diesen Glaubenssatz im Erwachsenenleben habe, kann ich ziemlich genau sagen, wohin das führen kann. Also es kann dorthin führen, dass ich eben gar nicht mich selbst finden kann, weil ich muss ja immer im Außen diese Anerkennung bekommen. Also das heißt, ich tue immer etwas, um nützlich zu sein, tue immer etwas, um zu leisten. Im Worst Case führt das zu Burnout, aber es gibt natürlich auch ganz viele Graustufen und Zwischenstufen von Schlafproblemen oder einfach davon, dass du überhaupt nicht glücklich und zufrieden mit deinem Leben bist, weil du den ganzen Tag tust und arbeitest und Erfolg strebst und eigentlich überhaupt keine Zeit dir nimmst für das, was dich vielleicht wirklich glücklich machen würde.
Ich habe vorhin schon erzählt, deine Eva in dem Buch beginnt ein Roadtrip mit einem alten VW-Bus Bertha und fährt einfach los in auch so ein bisschen ihr Seelenland, wenn man es vielleicht so sagen kann, nach Italien. Sie hat gerade ihren Job verloren, sie hat sich endlich von einer, ja, ich würde mal sagen, doch eher toxischen Beziehung getrennt und trifft auf dem Weg ganz viele Menschen und trifft auf ganz viele Orte, die auch irgendwie was mit ihr machen. Und es gibt relativ am Anfang so eine Szene, die mich auch sehr zum Nachdenken gebracht hat, als sie bei einer alten Freundin ist und dann auch mit ihrem Mann, also mit dem Mann ihrer Freundin, auch in so ein Dreiergespräch kommt und man irgendwann merkt, wie Eva auch die Situation dieser Menschen völlig überhöht hat in ihrem Kopf. So, bei mir ist alles doof und ihr seid so weit gekommen, ihr habt das erreicht, dies erreicht, jenes erreicht. Und ich glaube, wir sind viel zu oft, auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, in Freundschaften, kratzen immer so an der Oberfläche und sind eigentlich gar nicht mehr in der Lage, auch die Perspektive dieser Menschen irgendwo einzunehmen, auch irgendwie zu verstehen, wie vielleicht die Situation wirklich ist, auch mal nachzufragen, auch mal selbst unangenehme Dinge zu teilen, die einen beschäftigen, die einen verletzen. Also wir haben ja auch generell im deutschsprachigen Raum, sage ich jetzt mal, immer dieses, wie geht's dir? Und dann sagt jeder, ja gut. Weil aber auch gar keiner die Zeit hat, wirklich mal zu sagen, wie es einem geht. Wie kommen wir da eigentlich endlich mal raus? Also es wäre doch eigentlich viel schöner, gerade auch in engen Freundschaften, wenn jeder offen über echte Probleme und Herausforderungen, über Gefühle, über Ängste sprechen könnte und wir nicht immer selbst in diesen Beziehungen versuchen würden, dass wir so perfekt erscheinen und ja, so alles funktioniert und man möchte den anderen irgendwie beeindrucken.
Ja. Das sind jetzt gleich drei Punkte. Also der erste Punkt ist mal, dass die allermeisten Menschen sich fast tagtäglich eine Lüge erzählen. Und die Lüge heißt, alle anderen haben es besser. Bei allen anderen ist es leichter. Und die stammt halt einfach daher, dass wir nicht nur alle Instagram-Profile haben, sondern dass wir auch unser Leben in der Reality ein bisschen so wie ein Instagram-Profil herzeigen. Hey, da war ich auf Urlaub, da habe ich mit meinem Mann, war ich beim romantischen Abendessen. Und da entsteht einfach der Eindruck, die anderen haben keine Probleme. Den anderen geht das, was mir so schwer von der Hand geht, leicht von der Hand. Die anderen, die sind natürlich schlank und nehmen nicht gleich zu, wenn sie Schokolade essen. Die anderen, die haben Spaß im Job, die sind erfolgreicher im Job, die werden nicht ständig von dem Boss kritisiert und. Das ist natürlich eine Lüge. Wir sehen halt nur diese Oberflächen. Das müssen wir uns immer wieder mal bewusst machen. Also ich frage mich immer, wenn ich so mich merke, dass ich mich mit jemandem vergleiche, der mir besser, mehr, größer, weiß, was ich erscheint, dann frage ich mich immer, würde ich mein komplettes Leben mit dem tauschen wollen? Weil in dem Moment, wenn ich die Gelegenheit hätte, dann würde ich drüber nachdenken, dass dieser Mensch wahrscheinlich auch Probleme hat und diese Probleme würde ich dann ja auch mittauschen. Also das ist mal so der eine Punkt. Und der zweite Punkt geht damit einher, sich verletzlich und echt zu zeigen, ne? Auch von seinen Problemen nicht so schönen Seiten zu erzählen oder auch von diesen Gedanken, die man eben hat oder Glaubenssätzen oder Selbstzweifeln. Ja, einfach dieses zum Beispiel, ja, ich habe da einfach das Gefühl, da nicht gut genug zu sein oder keine Ahnung, ich habe Angst, niemanden mehr zu finden. Ich habe Angst, niemanden mehr zu finden, weil ich nicht gut genug bin. Ich meine, dieser Satz geht irgendwie ins Knochenmark rein. Wenn ich das jemandem sage, ist das wie wenn ich mich splitternackt ausziehe. Und darum geht's auch ein bisschen in echter menschlicher, zwischenmenschlicher Tiefe. Nicht nur ein bisschen, darum geht's wirklich. Wenn ich mich ausziehe, wenn ich mich ganz echt und verletzlich zeige, nur dann wird sich auch mein Gegenüber ausziehen und zeigen. Und dann ist halt die Frage, was will ich? Was will ich in meinem Leben? Will ich oberflächliche Beziehungen oder will ich wirklich tiefe Gespräche? Also ich für meinen Teil muss sagen, ich halte Oberflächlichkeit ganz, ganz schwer aus. Ja, also ich liebe es zu lachen und Humor zu haben und so weiter. Aber grundsätzlich brauche ich Tiefe in den Gesprächen, weil ich einfach erfahren habe, wie viel einem das gibt. Ja, was für eine unglaubliche Verbindung man aufbaut zu Menschen, wenn man sich nackt zeigt und diese Menschen sich dann auch nackt zeigen. Und das wäre natürlich wunderschön, ja. Und ich kann aus meiner beruflichen Erfahrung auch sagen, so Instagram ist auch so ein Kanal, wo ich immer wieder ein bisschen was von meiner Geschichte teile und von Dingen, die man vielleicht nicht so erzählen würde. Ich mache mal ein Beispiel. Gestern habe ich einen Beitrag geteilt, der hieß Dinge nicht mehr persönlich nehmen und dann Spoiler. Ich habe meinen Mann gefragt, ob er mich heiratet und er hat Nein gesagt. Das ist jetzt natürlich schon eine ganze Weile her. Aber warum springen die Leute auf so einen Post auf? Weil der halt so ehrlich und echt ist, ja? Weil eigentlich traut man sich das ja gar nicht erzählen, weil das ist ja nichts, worauf man stolz sein kann. Man will ja gewollt werden, ja? Ich löse jetzt den ganzen Instagram-Post hier nicht auf, außer du willst es. Also irgendwann haben wir dann doch geheiratet. Es ging aber darum, dass ich es nicht mehr persönlich nehme, aber grundsätzlich um auf das Thema zurückzukommen, geht es darum, wenn man sich halt nackt zeigt mit seinen Fehlern, mit seinen Ängsten und mit seinen Zweifeln, dann kommt man halt wirklich in die Tiefe. Und aufgrund des Insta-Beitrags, deswegen habe ich ihn erwähnt, da sehen wir dran, dass Menschen genau das wollen, weil eben eine Reaktion auf so einen Beitrag, die ist einfach 10-mal so hoch als auf einem professionellen Post. Ja, und genau, also das ist noch ein wichtiger Punkt. Und das Letzte, was du gesagt hast, nämlich dieses, wie geht's mir? Das geht ja auch damit einher, weil wir ja in Deutschland, auch in Österreich, wahrscheinlich auch in der Schweiz, nicht wirklich darauf antworten. Wenn wir sagen, ja, geht schon oder gut geht's oder passt schon und so weiter. Aber das ist ja eigentlich keine Antwort auf diese wunderschöne Frage. Diese Frage ist ja wunderschön eigentlich. Wie geht's dir denn gerade in deinem Lebensabschnitt? Was beschäftigt dich? Was berührt sich? Was tut sich bei dir? Und da kommt eben meist so eine banale Antwort. Aber tatsächlich glaube ich, dass beide Seiten hier gleich viel Schuldanteil tragen, weil jemand, der fragt, wie geht's dir, will meistens gar nicht die lange Geschichte hören. Und ich hatte ja sehr, sehr lange Zeit eine Schmerzerkrankung und habe auf diesen Satz allergisch reagiert, weil was sollte ich denn sagen? Ich lag 1,5 Jahre lang im Bett, ich konnte nicht reisen, ich hatte durchgehend Schmerzen, ich konnte die normalsten Dinge kochen, Sport machen, Freunde treffen, nicht tun. Und dann fragt mich wer, wie es mir geht. Ja, was soll ich da drauf antworten? Der will hören, ja, geht schon. Aber das war für mich so eine Lüge, dass ich das gar nicht mehr aussprechen konnte. Und dann habe ich irgendwann zu meinen Freunden und Bekannten einfach gesagt, stell mir diese Frage nur, wenn du es wirklich wissen willst. Weil was soll ich sonst darauf antworten? Das, was ich hier darauf antworte, das dauert länger als eine Sekunde.
Ich fange mal der Reihe nach an. So viele Nachfragen. Ich habe bei mir selbst irgendwann gemerkt, ich schon öfter in vorherigen Episoden erzählt, war nicht immer alles einfach in meiner Kindheit. Gibt es auch viele, viele Geschichten. Und ich war aber immer so in dieser Situation, dass ich irgendwann der Meinung war, ich muss jetzt so eine Mauer um mich herum bauen und es muss alles shiny sein und poliert und perfekt und alles ganz toll und alles funktioniert immer. Und das Absurde ist, irgendwann haben die Leute das auch noch geglaubt. Also irgendwann, bei dir funktioniert ja immer alles, bei dir klappt immer alles, alles ist super, alles ist toll. Und habe dann aber irgendwann gemerkt, es ist super anstrengend, diese Fassade die ganze Zeit irgendwie so zu bauen und instand zu halten. Und auf der anderen Seite wächst man selber überhaupt nicht mehr. Also, weil man reflektiert ja gar nicht mehr. Man kommt ja gar nicht mehr in echte, tiefe Gespräche rein. Und ich habe dann vor vielen Jahren, habe ich irgendwann gemerkt, so kann ich nicht weitermachen, weil da mache ich mich am Ende ja auch selber kaputt. Und habe dann wirklich angefangen, auch offener über Verletzlichkeit, über Dinge, die schief gehen, über Dinge, die mich beschäftigen, über Dinge, die mich traurig machen, über Dinge, die mich glücklich machen, aber einfach authentischer, echter zu reden, auch über mich selbst. Und habe dann gemerkt, alle anderen springen darauf, auf diesen Zug quasi auf. Mhm. Also die Leute, die ich vor mir sitzen habe, fangen dann auch an, ihre ganz persönlichen Dinge zu teilen. Und genau aus diesem Austausch kann man dann auch wieder wachsen. Das heißt, eigentlich bremsen wir uns damit doch maximal selbst aus, wenn wir die ganze Zeit so eine Fassade bauen, oder?
Ja, voll, voll. Ja.
Jetzt macht Eva ja diese Reise. Gab es denn in deinem Leben eigentlich auch mal so einen Moment, wo du gemerkt hast, ich muss jetzt hier mal alleine irgendwo hin und den Kopf frei bekommen? Also ich habe das in meinem Leben ganz, ganz oft gemacht und fand es immer großartig. Du triffst auf Menschen, die man vielleicht noch gar nicht kennt, die fremd sind, die ganz andere Geschichten, ganz andere Perspektiven haben. Gab es bei dir mal so einen Schlüsselmoment, wo du gesagt hast, ich steige jetzt mal ins Auto, Flugzeug, Zug, aufs Boot, wie auch immer, und bin einfach mal alleine weg?
Ja, tatsächlich bin ich schon immer mal gerne alleine verreist, also nicht nur, aber immer doch wieder ganz bewusst alleine verreist. Ich habe auch längere Zeit, da war ich allerdings nicht alleine, sondern mit meinem Mann in Spanien verbracht, in einer richtig süßen, untouristischen Kleinstadt, wo ich auch die Sprache gelernt habe, auch wirklich dort gewohnt und mitgelebt habe. Und tatsächlich kommt es auch ein bisschen daher, weil mich Reisen immer sehr, sehr bereichert und inspiriert hat, ja. Wobei ich sagen muss, also mein größter Inspirationsmoment oder meine größte Inspirationszeit war tatsächlich jetzt nicht eine Reise selbst, obwohl es mit der Mephore schon eine Reise war, war das dann tatsächlich, als ich damals krank wurde und als ich dann gezwungenermaßen nicht mehr arbeiten konnte, ja, nichts mehr leisten konnte, keinen Sport mehr betreiben konnte, keine Abendausbildung mehr, kein Spanisch im Feldstudium. Man merkt schon, ich hatte davor sehr, sehr viel gemacht. Da kennt man jetzt auch ein bisschen dieses Muster. Ich dachte, ich muss immer leisten, immer mehr und immer mehr. Und dann kam eben diese Krankheit und da konnte ich das alles nicht mehr. Ich konnte einfach nichts mehr davon machen. Ich lag wirklich von morgens bis abends 24/7 mit Schmerzen im Bett. Meine einzige Beschäftigung war, von Arzt zu rennen. Das klingt jetzt nicht wie eine schöne Reise, aber eigentlich war auch das eine Reise, ne? Weil es hat einfach... Und ich glaube, darum geht's beim Reisen, das, was du vorhin gesagt hast, ne? Es führt einfach mal dazu, dass alles, was du glaubst, in deinem Leben tagtäglich zu müssen, Erwartungen, Erfüllungen erfüllen und so weiter, dass es alles mal gestoppt wird. Das merken wir ja auch schon bei einer Woche Urlaub, ne? Wie wir uns da anders fühlen, wie wir anders denken, wie sich alles frei anfühlt, weil eben diese Erwartungsschicht schon mal viel, viel kleiner geworden ist. Und so blöd das klingt, aber meine Krankheit hat natürlich auch alles andere gestoppt. Alles, was ich von mir erwartet hatte, konnte ich gar nicht mehr erfüllen. Und ich glaube, deswegen ist die Metapher der Reise so schön, weil wir da eben leichter diesen Moment haben, uns leichter von diesen vielen Schichten der Erwartungen befreien und uns leichter selbst sehen können.
Eva hat ja auf ihrer Reise ganz viele, ich nenne sie mal Bertha-Momente, also wo sie denkt, dass dieses Auto, dieser VW-Bus zu ihr spricht oder zumindest mal reagiert auf Fragen, die sie stellt. Hattest du denn in deinem Leben auch solche Bertha-Momente?
Nein, definitiv nicht. Also ich denke, warum ich das überhaupt einfließen lassen habe, ich mag nämlich eigentlich gar kein Science Fiction. Und der Bus spricht wahrscheinlich auch gar nicht wirklich oder vielleicht doch, also jeder so, wie er es möchte. Es ist quasi ihre Intuition. Also es erzählt quasi die Geschichte von dieser Welt, in der Eva und wir alle leben, mit diesen vielen Erwartungen, Leistungsdruck und. Und dann geht sie auf Reisen und das ist erstmal alles weg. Und wenn das erstmal alles weg ist, was hören wir dann? Dann hören wir unsere Intuition. Wir können die ja gar nicht hören, wenn da 47 Schichten von verschiedenen Stimmen drauf sind. Die Mutter, die sagt, das ist für dich am besten, mach das. Der Partner, der sagt, das kannst du doch nicht machen, das ist viel zu riskant. Der Nächste, der sagt, kauf dir doch die roten Blumen und nicht die blauen oder was auch immer. Das heißt, wir können uns ja gar nicht hören, wenn da dauernd hunderte von Stimmen sind. Und was diese Gespräche mit Bertha eben zeigen sollen, wenn man sie ein bisschen genauer ansieht, ist, dass Eva beginnt wieder ihre eigene Stimme zu hören, ihre Bauchstimme, ihre Intuition. Und dabei hilft ihr die Bertha ein bisschen, indem sie sie da bestätigt.
Du hast über die letzten Jahre durch deine Bücher, auch durch deine Social-Media-Aktivitäten eine riesen Community aufgebaut, mit der du auch sehr, sehr regelmäßig interagierst und ja, auch in beide Richtungen natürlich ganz viel an Informationen, an Geschichten fließen. Wie gehst du damit eigentlich für dich selber um? Also, dass du mitbekommen hast oder irgendwann realisiert hast, okay, das, was ich da mache, da hören jetzt wirklich viele Menschen zu oder lesen oder schauen zu, wie auch immer. Und die sind da wirklich interessiert und die fangen auch auf einmal an, ganz viele Dinge mit mir selber zu teilen.
Ja, wie gehe ich damit um? Gute Frage. Also das kam so, wie wenn man einen Frosch ins kalte Wasser setzt und dann irgendwie dieses Wasser von unten mit so einer Feuerflamme wärmt. Also irgendwie so schleichend, dass ich jetzt gar nicht sagen kann, oh wow, und jetzt kommen so viele Resonanz. Es waren halt irgendwann mal 25 Follower und eben nicht 250.000 oder so. Also dass es so schleichend daherkam. Und daher würde ich sagen, wachse ich da einfach mit. Ich freue mich über meine Community, aber gleichzeitig ist es manchmal unvorstellbar. Also manchmal ist es einfach für mich unvorstellbar oder unangreifbar, weil, also wenn ich zum Beispiel so ein Live-Webinar mache, dann melden sich da 7.000, 8.000 Menschen. Und natürlich, wenn ich jetzt live vor Menschen von der Bühne stehen würde und da wären 8.000 Menschen, dann wäre ich wahrscheinlich wahnsinnig aufgeregt. Aber ich sitze halt und das die meiste Zeit in meinem kleinen Büro oder im Wohnzimmer und spreche zu diesen Leuten. Und das hat sich für mich nicht viel verändert, ob da jetzt 25 zuhören oder ob es eben 5 oder 8.000 sind, weil ich dasselbe mache. Aber es ist manchmal schon so ein bisschen was Surreales, wenn ich mir das dann wirklich mal vorstelle, wie viele Menschen hier schreiben tagtäglich, wie viel Resonanz da kommt und dass das eben ja nicht online, sondern dass das halt auch echte Menschen sind. Aber großteils bin ich dafür einfach nur total dankbar, weil mir eben all diese Menschen, die sich trauen, ein bisschen hinzuschauen, wo es weh tut, die Lust haben, ein bisschen ihr Bewusstsein zu erweitern, einen bewussteren Lebensweg zu gehen, die sind für mich natürlich ein Geschenk, weil ich dadurch das machen kann, was ich liebe. Und das ist eben unter anderem Schreiben.
Man kann ja jetzt ganz viel lesen, ob das deine Bücher sind oder auch andere Bücher. Man kann sich viel anschauen, man kann in Webinare gehen, man kann an Veranstaltungen teilnehmen und so weiter. Aber was würdest du denn sagen, gibt es so Momente oder rote Linien, wie auch immer, wo du sagen würdest, okay, bis hierhin und bitte nicht weiter auf diesem Weg, sondern versuch dir eine professionelle Therapie zu suchen oder da auch dann wirklich Unterstützung von Psychotherapeuten, Psychologen und so weiter, Psychiatern zu suchen und da den Weg dann auch auf dem Weg weiterzugehen. Also ich glaube, es gibt ja ein gewisses Risiko, dass manche Menschen vielleicht diesen Weg zu sehr scheuen und versuchen dann mit allem anderen irgendwie klarzukommen. Gibt es da für dich so ein Punkt, wo du auch für dich selber gesagt hast, okay, ab hier, wenn ich sowas mitbekomme, zum Beispiel aus meiner Community, rate ich dann auch dazu, wirklich zum Beispiel eine Therapie zu starten?
Ja, also bei uns in Österreich ist es sowieso als viel strikter geregelt. Also ich bin diplomierte psychologische Beraterin, das ist bei uns eine mehrjährige Ausbildung, während in Deutschland das ja so ist, dass sich jeder einfach Coach nennen darf. Das heißt, ich darf mich erst nach dieser vierjährigen Ausbildung, durfte ich mich erst Coach nennen, während es in Deutschland eben jeder macht. Und das ist natürlich ein bisschen ein riskantes Thema, weil die Menschen nennen sich dort auch Trauma-Coach. Ja? Jetzt habe ich wirklich eine fundierte Ausbildung und trotzdem ist es rechtlich in Österreich auf jeden Fall so geregelt, dass Menschen mit einem, ich sage jetzt mal schweren Trauma, weil ich glaube, wir haben alle bis zum gewissen Grad ein Trauma, zu einem Therapeuten gehen sollten. Also wenn feststeht, dass eine psychische Erkrankung vorliegt, dann mit der psychischen Erkrankung zum Therapeuten. In Österreich ist es aber so geregelt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Klienten hätte, der hat eine Angst- und Panikstörung oder eine Persönlichkeitsstörung, dann darf ich mit dem arbeiten, aber nicht an seiner Erkrankung. Und wenn ich jetzt gar keine Ausbildung habe, dann soll ich natürlich am besten gar nicht mit diesen Menschen arbeiten, weil ich ja gar nicht dann weiß, wo die Grenze liegt. Und ich bin da immer sehr, sehr direkt. Also ich, meine Bücher, meine Kurse, das, was ich anbiete, das ist für Normalgeschädigte, sage ich es jetzt mal. Sind alle, ich glaube, fast jeder ist normal geschädigt. Aber das reicht manchmal nicht. Also es kann gut sein, beides zu machen zum Beispiel. Es kann zum Beispiel sein, dass sich jemand noch nie getraut hat, da irgendwas zu machen oder gar nicht zum Therapeuten gehen möchte. Und dann liest er mein vorletztes Buch, Wenn das Kind in dir noch immer weint. Da steht auch gleich auf der ersten Seite, wenn du eine psychische Erkrankung hast, dann bitte auch an einen Therapeuten wenden und vielleicht mit dem das Buch begleitend machen. Das heißt, wenn jetzt jemand dadurch zu dieser Sache kommt, ist es auch eine gute Sache, dass er beginnt, sich damit auseinanderzusetzen, weil dann kommt er ja auf die Idee oder kann sein Thema ein bisschen besser einschätzen. Und meistens sind es dann die Menschen, die sich Hilfe holen. Es sind die Menschen, die schon ein Buch gelesen haben, die schon ein Video dazu angeschaut haben und so weiter, die sich Hilfe holen. Es sind nicht die Menschen, die noch nie hingeschaut haben, die dann sagen, ich gehe zum Therapeuten. Für mich sind die Grenzen da sehr, sehr klar. Also sobald eine psychische Erkrankung vorliegt, kannst du mein Buch trotzdem lesen. Also eine Angst- und Panikstörung, bitte lies das Buch, da kann nichts schief gehen. Oder auch, wenn du gerade in der Verfassung bist, das heißt bei einer leichten Depression, du kannst das Buch lesen, da kann nichts schief gehen. Aber das Buch wird nicht die Krankheit natürlich heilen. Also da bin ich immer sehr, sehr klar in meiner Aussprache. Und ich finde auch tatsächlich, dass man da in diesem Bereich, ja, allgemein im deutschsprachigen Raum für mehr Klarheit sorgen müsste. Ja, weil halt manchmal einfach rüberkommt, hier habe ich eine Formel, die wendest du an und dann sind all deine Kindheitstrauma verheilt. Und das macht halt für diejenigen, die seriös und sauber arbeiten in der Coaching-Branche, nicht unbedingt ein gutes Licht.
Ich glaube, auch da ist vielleicht auch für viele wichtig zu verstehen, dass es dieses absolute Heilversprechen ja eigentlich so auch gar nicht geben kann. Also egal, ob jetzt durch einen Coach, eine Coachin oder einen Therapeuten oder einen Psychiater, also ist ja völlig egal von wem. Aber am Ende geht es ja darum, dass wir lernen, damit besser umzugehen, dass wir lernen, Dinge reflektieren zu können, dass wir uns selbst besser kennenlernen, dass wir selbst besser verstehen, warum macht mein Kopf gerade das, was er macht, warum verhalte ich mich gerade so oder so und wie kann ich damit besser umgehen, warum triggert mich dies und das und jenes.
Ja.
Und es ist ja nicht so, dass das auf einmal weg ist, im Sinne von, wir haben alles vergessen, was schiefgelaufen ist in unserer Kindheit zum Beispiel.
Ja, also absolut, du hast das perfekt beschrieben, wenn es sowas wie mentale Heilung gibt, ich setze es mal unter Anführungszeichen, dann ist es genau das, ja. Also ich kann jetzt auch nochmal das Beispiel aufgreifen. Ich habe zum Beispiel die Geschichte erzählt, dass ich meinen Mann gefragt habe, ob er mich heiraten will, und er sagt nein oder sagte nein. Und wie habe ich mich gefühlt? Ich habe mich ganz schrecklich gefühlt, schrecklich abgelehnt, schon wieder nicht gut genug, schon wieder nicht gewollt, schon wieder nicht willkommen. Und das ist natürlich, das ist das Gegenteil von Heilung. Das ist das, was richtig, richtig weh tut. Und wenn man jetzt mentale Heilung in diesem Bereich erschaffen wollen würde oder wie das aussehen könnte, wäre es eben die Situation, wie ich sie ein paar Jahre später gehabt habe. Also es gab dieses Nein, heiraten will ich nicht, noch immer, aber mir wurde ganz klar bewusst, dieser Mann will mich nicht lieben, sondern der will einfach keine Heirat. Also der würde niemanden auf der Welt heiraten, weil er einfach keine Hochzeit will. Es hat also überhaupt gar nichts mit mir zu tun, dass ich nicht wundervoll, dass ich nicht gut genug bin. Es hat einfach nur mit dieser Heirat oder dieser Hochzeit zu tun. Und das würde ich dann so als eine Form der Heilung bezeichnen. Wenn ich meine Perspektive so verändere, meine Gedanken und das, was ich bekomme, so adaptiere, dass es mir nicht mehr so weh tut, dass ich eben nicht mehr alles mit diesen alten Wunden reflektiere, sondern dass ich es mit meinem heutigen starken Selbstwert sehen kann.
Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin sehr gespannt, wie Evas Reise weitergeht. Du hast ja gesagt, du schreibst schon an der Fortsetzung. Mal sehen, ob Bertha auch noch dabei ist. Und danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch.
Ja, ich danke auch. Danke.
Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall, den Abonnieren-Button zu klicken. Gin and Talk ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.